I would like to ask my government, please give us a plan. If there isn't enough supply of housing, then you have to sit down before bringing people into the country.
Lasst keine Leute mehr ins Land, bevor ihr nichts gegen die Wohnungsnot getan habt. Darum bittet diese Talkshow-Teilnehmerin im kanadischen Fernsehen, selbst eine Tochter von Einwanderern und auch ihre Nachbarin in der Show, deren Mutter einst aus Jamaika nach Kanada emigriert ist, die sagt, dass sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt dramatisch verschlechtert habe im Vergleich zum Beispiel zur Situation, die noch ihre Mutter im Land vorgefunden hat, als sie kam.
My mom, who made significantly less than I do, was able to afford a house in Pickering. I'm probably going to be shut out of the housing market completely and be a forever renter, which I'm fine with, but the reality is something has to change.
Trotz guter Einkommen, prekäre Wohnverhältnisse, so lässt sich die Lage zusammenfassen. Kanada steckt inmitten einer dramatischen Wohnungskrise, die sich auch immer weiter zuspitzt. In Ballungszentren wie Toronto zum Beispiel, da sind die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren so extrem gestiegen, dass da Menschen inzwischen auf der Straße landen, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Was hat das für Folgen für die kanadische Gesellschaft?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Gegen die horrenden Miet- und Immobilienpreise wird in Kanada inzwischen regelmäßig protestiert und auch die Regierung, die versucht mit Milliardensummen etwas zu tun gegen die Misere. Aber so schnell lässt sich natürlich ein Wohnungsmarkt auch nicht regulieren und vielleicht wäre es auch in Kanada mal angebracht, darüber nachzudenken, ob der Traum vom Eigenheim überhaupt noch zeitgemäß ist. Das meint jedenfalls unsere Reporterin Lydia Jacobi, die sich im Land umgehört hat.
Auf den ersten Blick wirkt die Versammlung im Hof zweier Wohnblocks in Toronto wie ein Familienfest. Auf der sonnenbeschienenen Wiese zwischen den grau-blauen 13-Stöckern sind Pavillons und Bierzeltgarnituren aufgebaut. Kinder jagen übers Gras, aus den Boxen tönen lateinamerikanische Klänge. Doch die Gefühlslage derer, die hier zur Kundgebung mehrerer Mietervereinigungen gekommen sind, will nicht zum heiteren Bild passen. Da sind Frust, Empörung und Zukunftsängste.
Unsere Miete ist jährlich zwischen 8% und 12% gestiegen. Wir wollen die Wohnung behalten, die wir haben. Wir verlangen nicht viel. Es soll nur bezahlbar sein. Und wir wollen würdevoll behandelt werden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung halten selbstgemalte Plakate hoch. Wohnen ist ein Menschenrecht oder Mietpreisbremse jetzt steht darauf geschrieben. Aber die steigenden Wohnkosten sind nur ein Problem der Demonstranten. Manche Eigentümer ließen Häuser absichtlich verkommen, um sie dann abzureißen und neue Wolkenkratzer mit teuren Eigentumswohnungen zu bauen, heißt es. Mieter müssten häufig weichen. Am Rand der Versammlung steht Julie. Eine ältere Frau mit Sonnenbrille, Fischerhut und halblangen grauen Haaren.
Nach 20 Jahren in meiner Wohnung wurde ich vor kurzem rausgeschmissen. Jetzt lebe ich in einem Gebäude, das demnächst abgerissen und ebenfalls geräumt werden soll. Das heißt, der Vermieter will Eigentumswohnungen bauen und vorher 548 Mieter loswerden. Die Wohnungskrise in Toronto ist für mich also sehr echt.
Julie erzählt, sie sei 6 Monate wohnungslos gewesen, habe bei Freunden auf dem Sofa geschlafen. Jetzt müsse sie bald wieder eine neue Bleibe finden. Und das in einer Stadt mit verschwindend wenigen freien Wohnungen. Fälle wie dieser landeten zuletzt immer häufiger vor der Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten in Ontario. Es gibt zwar gesetzliche Vorgaben für Räumungen. Die Fristen, innerhalb derer Mieter benachrichtigt werden müssen, sind aber teilweise sehr kurz. Und für Preiserhöhungen haben Vermieter viel Spielraum.
Alle sind betroffen. Kein Mieter ist sicher. Ich miete jetzt eine Wohnung, die nur halb so groß ist und doppelt so viel kostet. Wenn ein Mieter einmal geht, können die Miete so weit anheben, wie sie wollen. Es gibt also einen Anreiz für Eigentümer, Mieter loszuwerden.
Die Lage auf dem kanadischen Immobilienmarkt hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter zugespitzt, nicht nur in Toronto. Seit 2005 haben sich die Kaufpreise für Wohnhäuser im landesweiten Schnitt verdreifacht und Mieterinnen und Mieter zahlen heute durchschnittlich doppelt so viel wie damals.
So if you look at the trends, Wenn man sich den Anstieg der Immobilienpreise und den Anstieg der Haushaltseinkommen ansieht, sieht man, dass beides kurz nach Beginn der 2000er Jahre anfängt, auseinanderzudriften. Und das hat sich beschleunigt.
Karen Chappell ist Direktorin der School of Cities, eines Forschungszentrums der Universität Toronto, das sich den Themenfeldern Wohnen und Infrastruktur widmet.
Interessant ist, dass es in den letzten 4 Jahren deutlich Veränderungen gab. Da wurde die Wohnungskrise ein nationales Thema. Da sieht man auch an den veränderten Diskussionen auf Bundesebene. Vorher betraf die Krise fast ausschließlich Vancouver und Toronto. Jetzt hat sie auch Nova Scotia und Städte wie Calgary und Edmonton erreicht. Das ist eine Art Domino-Effekt.
Die Ursachen der Krise sind vielschichtig und reichen bis in die 80er Jahre zurück, als sich der Staat zunehmend aus dem Wohnungsmarkt zurückzog und Häuser plötzlich nicht mehr nur zum Leben da waren, sondern vermehrt als Finanzanlage dienten. Dazu kamen steigende Material- und Lohnkosten. Es gibt aber auch Gründe, die spezifisch kanadisch sind. Getrieben durch Millionen Einwanderer und Einwanderinnen ist die Bevölkerung stark gewachsen. Der Wohnungsneubau konnte nicht Schritt halten mit dem Bedarf.
Kanada ist eines der am stärksten wachsenden Länder der Welt, neben Subsahara-Afrika. Das ist bemerkenswert. Das ist verrückt.
Viele der Immigranten träumen den Traum, der seit der Erschließung des Kontinents Teil der kanadischen Identität geworden ist und sich bis heute in den politischen Rahmenbedingungen niederschlägt. Karen Chappell beschreibt ihn so: Arbeite hart, und du wirst mit einer hübsch umzäunten Scholle Land belohnt.
Es gibt nicht viele Wege, um in den USA und in Kanada Vermögen aufzubauen. Im Prinzip ist es das Haus und die Gewinne, die man mit der Zeit durch Immobilien bekommt, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort gekauft hat. Sozialer Aufstieg ist inzwischen schwerer durch Bildung zu erreichen. Eigenkapital baut man also vor allem am Immobilienmarkt auf.
Neun Kilometer abseits des Zentrums von Toronto, in einer der vielen nach und nach miteinander verschmolzenen Vorstädte. Hier hat das Nachbarschaftszentrum York Southwestern Community Hub sein Büro. Auf dem abgescheuerten Sofa am Schaufenster sitzt ein kleiner Mann mit kantigen Zügen.
My name is Saeed Nuruddin. I arrived in Canada in 2018.
Saeed Nuruddin stammt aus Indien und ist Bauingenieur. 2018 kam er über das Fachkräfteeinwanderungsprogramm in die Metropolregion Toronto. So wie viele Immigranten, die es im Wirtschaftszentrum Kanadas zu etwas bringen wollen.
Ich bin Asiate und hier sind viele andere, also Freunde. Das ist doch menschlich. Ich muss jemanden kennen, deswegen bin ich hier gelandet. Und jetzt stecke ich im Schlamassel.
Wegen der Wohnungskrise. Seit seiner Ankunft lebt Saeed Nuruddin in einem heruntergekommenen Block. Klimaanlage und Brandmelder funktionierten nicht, erzählt er. In den Korridoren rieche es faulig und die Post bringe wegen der hygienischen Probleme keine Briefe mehr ins Gebäude. Trotzdem will die Eigentümerfirma die Mieten mit einer Sondergenehmigung über das gesetzlich erlaubte Maß anheben. Dabei bezahlt Saeed schon jetzt rund 1.000 Euro für seine Einzimmerwohnung. Er und Dutzende anderer Hausparteien sind deshalb im Mietstreik. Es ist längst nicht der einzige Fall dieser Art.
Ich kann nicht mit Bettwanzen leben. Meine Familie soll nicht leiden. Die Decke im Bad sollte nicht runterkommen. Ich sollte nicht ständig irgendwo leckendes Wasser aufwischen müssen. Ich öffne den Wasserhahn und mein Waschbecken tropft. Das ist nicht das Leben, das ich wollte.
Er sei stolz, in Kanada zu leben, aber enttäuscht, kein Haus zu besitzen. Das könne er sich bei den astronomischen Preisen nicht leisten.
Wir verlassen unser Land, lassen unsere Identität hinter uns, planen mit Herz und Seele hier anzukommen. Und dann ist es jedermanns Traum, für seine Familie einen schönen, sicheren Ort zu haben, mein eigenes Haus. Und für uns Asiaten ist das auch Teil unserer Kultur.
Michelle Chandels und Matthew Sir Philippis Beruf ist es, Wünsche wie die von Saeed zu erfüllen. Die beiden arbeiten als Makler für das Immobilienunternehmen Remax. Doch zuletzt sahen sie viele Hausträume wie Seifenblasen platzen. Wer brutto weniger als umgerechnet rund 140.000 Euro Haushaltseinkommen pro Jahr habe, sei im Prinzip chancenlos. Zum Vergleich, das mittlere Einkommen vor Steuerabzug liegt bei nicht mal der Hälfte.
Aus Perspektive des Immobilienmarktes sind 100.000 Dollar Jahreseinkommen nichts. Um eine sichere Chance zu haben, brauchst du 200.000. Und das Geld muss sicher sein. Es geht nicht nur um dein Einkommen, du musst auch die Anzahlung gespart haben.
Chandel und Sir Philippi verkaufen Wohnimmobilien in der Region um Toronto. In ihren Listen finden sich schlichte Doppelhaushälften aus rotem Backstein, Bungalows oder Villen im Grünen. Ein gewöhnliches Reihenhaus mit zwei Schlafzimmern sei für unter 800.000 Euro nicht mehr zu bekommen, sagen die beiden. Auch wenn sich der Markt nach den Preisexplosionen zwischen 2020 und 2022 etwas beruhigt habe.
Es gibt immer noch viele Immobilien, die für wahnwitzige Summen verkauft werden. Und die Leute, die das bezahlen, müssen dafür Opfer bringen, das nötige Einkommen haben, an ihrer Kreditwürdigkeit arbeiten. Und dann kaufen sie diese Häuser für unglaublich viel Geld.
Die Folge? In Relation zum Einkommen sind die Kanadier unter allen G7-Staaten am höchsten verschuldet, vor allem wegen ihrer Hypotheken. Das nährt bei manchen Beobachtern die Sorge vor der nächsten Immobilienblase. Die lang erwartete Zinssenkung der kanadischen Zentralbank könnte in der Situation auch negative Konsequenzen haben, so Matthew Sir Philippi.
We're anticipating an interest rate drop in June, but we really don't know.
Wir erwarten eine Zinssenkung im Juni, wissen es aber nicht. Wir denken, da hat sich sehr viel Nachfrage angestaut und wenn sie die Zinsen nur um ein Viertelprozent senken, was eigentlich nicht viel ist, psychologisch aber schon, dann öffnen sich die Schleusen. Und wenn wir nicht aufpassen, könnte sich der Markt wieder aufheizen.
You have certain groups that are disproportionately hard hit. Stadtforscherin Karen Chapple sagt, die Krise auf dem Wohnungsmarkt treffe vor allem die Schwächsten der Gesellschaft.
I mean, certainly one thing you're seeing is this rapid increase in homelessness.
Eine Sache, die sofort ins Auge fällt, ist die massiv gewachsene Obdachlosigkeit. Man sieht die Zelte überall in Toronto. In British Columbia ist es noch schlimmer. Und es ist schockierend für ein Land, in dem es das vor 10 Jahren kaum gab.
Im Schlepptau der Wohnungskrise denken nun erstmals deutlich mehr Menschen, dass Kanada zu viele Neuankömmlinge ins Land lasse. Es war ein Paukenschlag, als die Regierung deshalb jüngst verkündete, künftig nicht mehr so viele internationale Studierende, Arbeitsmigranten und Geflüchtete aufzunehmen.
1 Million Neuankömmlinge im Jahr oder auch nur 500.000 in einem Land mit 40 Millionen Einwohnern. Das setzt den Wohnungsmarkt unter Druck. Aber die Menschen mit temporärer Aufenthaltserlaubnis, die Studierenden, werden zu Sündenböcken gemacht. Das sind die niedrig hängenden Trauben. Das reicht nicht, um die strukturellen Probleme anzugehen.
Good morning, everyone. What a wonderful Friday morning it is here today.
12. April 2024. Ministerpräsident Justin Trudeau hat zur Pressekonferenz geladen. Die Kulisse könnte symbolträchtiger kaum sein. Er steht vor dem Rohbau eines Hauses, umgeben von angehenden Schreinern mit blauen Schutzhelmen.
Ich freue mich sehr über die heutige Ankündigung, denn die Kanadier brauchen Wohnungen, die sie sich leisten können. Das ist eines der dringendsten Probleme, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Früher galt die Devise, wenn man hart arbeitet und einen guten Job hat, kann man sich ein Haus leisten. Das scheint nicht mehr der Fall zu sein.
Die regierenden Liberalen haben sich vorgenommen, die Wohnungsnot zu lindern. Das Thema gilt als entscheidend für die nächste Wahl. Ihr 28-Seiten-Programm heißt deshalb siegessicher Solving the Housing Crisis.
Der Plan ist, Wohnungen zu bauen, auch für Mieter, in einem Ausmaß wie seit Generationen nicht mehr. Wir sprechen von fast 3,9 Millionen Wohnungen bis 2031. Unser Ziel ist es, dass kein Kanadier mehr als 30% seines Einkommens für seine Wohnung ausgeben muss. Außerdem wollen wir sicherstellen, dass wir die Schwächsten nicht zurücklassen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit ergreifen, damit niemand in einem Zelt leben muss.
Das Programm sieht Gesetzesänderungen vor, damit schneller und dichter gebaut werden kann. Ausländer dürfen längerfristig fast keine Wohnimmobilien mehr kaufen. Es geht um eine stärkere Regulierung der Einwanderung, um Steuererleichterungen für Bauherren, die Verpachtung von öffentlichem Land, mehr Mieterschutz oder Förderprogramme für Anbauten und Mehrfamilienhäuser. Ob die Maßnahmen wirken werden, darüber gibt es Zweifel. Und manche sorgen bereits für Streit. Ontarios Premierminister Doug Ford.
Wenn Sie anfangen, 4-, 6- oder 8-stöckige Gebäude mitten in den Nachbarschaften zu errichten, wird es viel Geschrei und Gezeter geben. Das ist für uns vom Tisch. Wir werden Einfamilienhäuser und Reihenhäuser bauen. Darauf werden wir uns konzentrieren.
Ein anderer Tag in Downtown Toronto. Wieder ziehen Demonstrierende gegen die Wohnungskrise durch die Straßen. Es sind bloß ein paar Handvoll, doch mit ihrem Megafon erfüllen sie die breite Häuserschlucht. Ronnie Yerwin hat sich der Gruppe angeschlossen. Aus Solidarität, sagt die 79-Jährige.
Ich hatte riesiges Glück. Ich lebe in einer Wohngenossenschaft. Wir haben kein Vermögen, aber uns als Gruppe gehört das Haus. Wir treffen alle Entscheidungen zusammen, ob die Wohnkosten steigen sollen, je nachdem, welche Ausgaben wir haben, um das Haus instand zu halten. Ich lebe seit 44 Jahren in der Genossenschaft. Ich hatte nie Probleme mit dem Wohnen, weil ich da so sicher bin.
Bis in die 80er Jahre hinein förderte Kanada Sozialwohnungen und Genossenschaften. Mit der neoliberalen Trendwende wurden diese Programme mehr oder weniger eingestampft. Nun hat die Regierung angekündigt, gemeinnützige Wohnprojekte wieder stärker zu unterstützen. Das Wohnen dürfe nicht allein dem freien Markt überlassen werden, meint Ronnie Yerwin. Sonst lasse sich die Krise nicht lösen.
Ich glaube, wir haben ein Recht auf bezahlbares Wohnen. Die Immobilien der Stadt und des Landes gehören nicht nur den Reichen. Wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben, Anteil zu haben.
Ronnie Yerwin verabschiedet sich und läuft den anderen Demonstranten hinterher. Mit den Parolen alter Protestlieder auf den Lippen verschwinden sie hinter der nächsten Häuserecke.
Die Wohnungskrise beschäftigt Kanada und beeinträchtigt dort inzwischen auch die ja viel gepriesene Willkommenskultur. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre Kanada mit diesem Problem allein. Im Gegenteil, Wohnungsnot ist tatsächlich ein weltweites Problem und auch besonders stark ausgeprägt in Ländern mit einer hohen Zuwanderung. Und zwar unabhängig davon, ob das reiche Länder sind, wie die USA oder Deutschland zum Beispiel, oder verhältnismäßig arme Länder wie Kolumbien oder Pakistan. Überall fehlt es den Menschen an bezahlbarem Wohnraum und entgegen der Versprechen vieler Regierungen, dieses Problem in den Griff zu bekommen mit Bauoffensiven zum Beispiel, passiert global betrachtet dann doch viel zu wenig. Eine Ausnahme scheint hier Finnland darzustellen, das investiert seit Jahren in den Bau und den Halt und auch den Ankauf von Sozialwohnungen und hat mit seinem Housing First Programm jetzt auch schon 60% aller Obdachlosen im Land eine Unterkunft vermitteln können. Warum das in Finnland so gut läuft, was in anderen Ländern nicht zu funktionieren scheint, darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Sophie Donges. Hallo.
Hallo.
Ja, Housing First, so heißt dieses Programm, das es in Finnland seit 2008 gibt und mit dem im Grunde genommen die Obdachlosigkeit im Land bekämpft werden soll. An wen richtet sich denn dieses Programm? Also wer profitiert davon?
Ja, dieses Programm richtet sich an jeden oder an jede, die in Finnland erstmal per se ein Recht auf Sozialleistungen hat und auch eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Also damit schließt es beispielsweise natürlich Geflüchtete aus. Es ist auch kein Programm für Menschen, die grundsätzlich einfach ja sehr, sehr wenig Geld haben und sich deshalb keine Wohnung leisten können, sondern es richtet sich konkret an Obdachlose, Menschen auf der Straße ohne eine feste Unterkunft. Und die können, wenn sie das möchten, sich ein Angebot machen lassen. Sie schreiben sich auf Listen, auf Wartelisten und dann dauert das einen Moment, es wird geprüft und dann bekommen sie eine Wohnung angeboten mit einer wirklich sehr basic Erstausstattung, aber eben ein Dach über dem Kopf.
Das heißt, diese Wohnungen sind ausgestattet. Wie muss man sich die sonst vorstellen?
Ich war jetzt gerade im Frühjahr in so einer Einrichtung mit mehreren hundert Wohnungen. Das sind so ganz kleine Apartments. Da kommt man rein, ein gut abwaschbarer Boden, dann ein sehr spartanisches Bett, ein Stuhl, ein Tisch, eine Pantry-Küche, eine Dusche mit Duschvorhang und eine Toilette und dann noch einmal Bettwäsche und wirklich ein Teller ein Messer, ein Glas, eine Tasse, eine Pfanne, ein Topf. Also es ist sehr, sehr basic, aber das, was man eben braucht, wenn man von der Straße kommt und gar nichts hat.
Und wie muss man sich das jetzt vorstellen, wie das Leben der Menschen dort aussieht? Gibt es da bestimmte Auflagen, wie lange sie dort sein können, was sie beachten müssen? Also wie muss man sich das vorstellen?
Zuallererst mal sollen sie sich willkommen fühlen. Das hat die Sozialarbeiterin mir erklärt. Wir haben auch zusammen eine von diesen Wohnungen fertig gemacht. Zum Beispiel hat sie gesagt, es ist ihr ganz wichtig, dass sie das Bettzeug nicht einfach aufs Bett legt, sondern dass das Bett schon fertig gemacht ist, wenn die neuen Bewohner dort reinziehen, weil sie sich eben erstmal wohlfühlen sollen. Und dann hat sie zum Beispiel auch das Geschirr genommen und hat es, und das fand ich interessant, einfach nur auf die Ablage in der Küche gestellt.
Früher habe ich das Geschirr in den Schrank gestellt, aber da finden es die Bewohner nicht. Deshalb stelle ich es hier hin, dann können sie es später wegräumen. Sie müssen alles erst lernen und sollen nicht denken, sie hätten nichts bekommen. Und das hier sind Kühlschrank und Herd. Alles soll funktionieren. Und wenn es kaputt ist, dann reparieren wir es.
Ja, das ist Mirja Stiernmann-Björn und man merkt schon, die hat viel Erfahrung. Das ist ziemlich durchdacht und man muss auch anders denken, wenn ein Obdachloser in so eine Wohnung reinzieht. Das hat sie mir mehrfach erklärt. Und das Wichtigste, was jetzt zuallererst passiert, ist eine Beziehung aufbauen zu den Menschen. Und das dauert manchmal auch monatelang. Also das ist eigentlich ihre erste Auflage, die sie sich gibt und das, was sie eben an Arbeit mit dem Obdachlosen versucht.
Also doch deutlich mehr als einfach nur das Angebot einer Unterkunft. Das Programm hat man ja jetzt in Finnland eingeführt, weil auch Finnland früher mal mit einem massiven Obdachlosigkeitsproblem zu kämpfen hatte. Also wenn man jetzt mal zurückblickt in die 80er Jahre, da lebten schätzungsweise 20.000 Finnen wohl ohne Wohnung, was ja bei so einem kleinen Land mit damals knapp 5 Millionen Menschen dann doch eine Menge Menschen waren. Warum hat man denn dieses Problem dort dann doch mit einer ganz anderen Dringlichkeit angegangen, die man ja woanders doch vermisst?
Naja, also auch aus einem ganz pragmatischen Grund, weil man gesagt hat, es ist eine schlichte Kosten-Nutzen-Rechnung für uns, wenn sehr viele Menschen auf der Straße leben in diesem kalten Winter in Finnland, die müssen dann ständig in Krankenhäusern betreut werden. Das kostet am Ende mehr Geld als dieses ja millionenschwere Programm in den ersten 12 Jahren. 300 Millionen Euro hat das Ganze gekostet. Aber Finnland behauptet diese Rechnung, das ist billiger. Und dann steckt da auch noch so ein sehr, ich sag mal, humanistischer Ansatz dahinter. Also Housing First, das bedeutet ja sowas wie zuerst ein Zuhause, weil man in Finnland eben ein bisschen anders auf Obdachlosigkeit blickt. Man sagt, wer auf der Straße lebt, der hat mit wirklich komplexen Problemen zu kämpfen. Das sind Depressionen, Suchterkrankungen und dann dieser alltägliche Stress, irgendwie zu überleben, was zu essen zu bekommen, eine Dusche zu finden. Jemand, der eben diese Sicherheit nicht hat durch ein Zuhause, ist gar nicht in der Lage, sich um Depressionen zu kümmern, um seine Suchterkrankung zu kümmern. Das ist der finnische Ansatz.
Wie wird denn Housing First umgesetzt, wenn wir jetzt mal auf das Bauen schauen? Also wer schafft den Wohnraum, wer bezahlt den, wer baut, in welcher Verantwortung? Das ist ja jetzt zum Beispiel aus der deutschen Perspektive fast schon so ein Wunder, dass das dann so reibungslos zu laufen scheint, wenn man jetzt mal allein hierzulande an die Bauanträge und die Genehmigungen und so weiter denkt. Da scheint das ja doch recht gut zu laufen dort.
Naja, es ist so ein Top-Down-Beschluss gewesen, also ein Regierungsbeschluss, der im Übrigen jetzt auch schon mehrere Regierungen überlebt hat. Also es gibt eine breite politische Unterstützung für dieses Programm. Da hängt nicht nur der Staat drin, da hängen auch die Städte drin, die Gemeinden drin. Es wird auch noch von der EU gefördert, also man zieht da sehr an einem Strang. Am Ende organisiert wird das Ganze von unterschiedlichen Organisationen, beispielsweise auch der Heilsarmee, der finnischen Heilsarmee. Und was man, glaube ich, so als Perspektive auch verstehen muss, ist, es gibt eine große gesellschaftliche Unterstützung dafür, weil es einen kulturellen Ansatz in Finnland oder überhaupt in den nordischen Gesellschaften gibt, der sagt, alle sollen die gleichen Chancen haben. Ja, also egal, ob ich jetzt aus einem reichen oder armen Haushalt komme, ob ich gerade eine schwere Phase in meinem Leben habe oder ob mir alles glückt. Klammer auf, nicht alles ist rosig, das muss man auch sagen. Es gibt auch immer mal wieder Proteste gegen diese Unterkünfte, wenn sie dann in die eigene Nachbarschaft rücken. Also sowas gibt es natürlich auch.
Wenn man mal auf das große Thema Wohnungsnot insgesamt schaut, ist das denn ein Projekt, über das die Wohnungsnot allgemein auch gelindert werden kann im Land?
Naja, wenn man jetzt auf die blanken Zahlen guckt, ja. Also 2008 waren 9000 Menschen ohne eigene Unterkunft. Das ist das Jahr, in dem dieses Programm beschlossen wurde. Heute sind es 3.500, wobei die meisten davon leben bei Freunden oder in vorübergehenden Häusern. Also es sind ungefähr 100 Menschen, die auf der Straße leben. Nicht reingerechnet Obdachlose, die keinen Anspruch auf dieses Programm haben, das muss man sagen. So gesehen hat sich da auf jeden Fall was getan. Trotzdem kämpft Finnland natürlich auch mit steigenden Mieten, also die gesamte Gesellschaft, ne? Und mit steigenden Immobilienpreisen. Ich habe im März, als ich länger in Finnland war, auch von vor allem von Studierenden gehört, dass sie einfach Probleme haben, inzwischen halbwegs bezahlbare Unterkünfte zu finden. Gleichzeitig ist jetzt auch ein großer Sparkurs gestartet worden von der jetzigen Regierung. Also man kann jetzt nicht sagen, dass alles perfekt ist in Finnland, aber mit Blick auf die Obdachlosigkeit und auf die Zahlen haben sie in den letzten Jahren da definitiv was erreicht.
Kann denn Finnland in diesem Bereich überhaupt ein Vorbild sein, auch für andere Länder? Ich meine, Finnland ist verhältnismäßig klein und nimmt auch zum Beispiel deutlich weniger MigrantInnen auf jetzt als andere Länder in der Europäischen Union, zum Beispiel wie Österreich oder Deutschland. Ist das dann ein mögliches Modell oder muss man da schon Abstriche machen?
Naja, es gibt einerseits sicherlich diese strukturellen Unterschiede, also Größe, wenn man jetzt Deutschland und Finnland vergleicht. In der Tat auch weniger Geflüchtete, die nach Finnland kommen oder gekommen sind in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Auf der anderen Seite reisen aber auch immer wieder ausländische Verantwortliche nach Finnland, um sich diese Projekte einmal anzuschauen, weil die Zahlen eben für sich sprechen und weil die Finnen ja immer wieder die Rechnung aufmachen und sagen, guckt, wir haben hier investiert, aber am Ende des Tages sparen wir sogar Geld. Das tut uns als Gesellschaft auch gut. Und es gibt in Deutschland ja auch schon erste regionale Projekte, wo dieser Ansatz mal probiert wird, zu sagen, du bekommst erst eine Wohnung und dann kümmern wir uns um deine Depression, deine Suchterkrankung, deine Arbeitslosigkeit, was da, deine Verschuldung vielleicht noch, was da alles noch dranhängt.
Sagt unsere Korrespondentin Sophie Donges zum finnischen Ansatz, Obdachlosigkeit und auch Wohnungsnot zu bekämpfen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Für heute war es das hier, aber das Thema Wohnen und auch die weltweite Immobilienkrise, das sind Themen, die uns hier auf jeden Fall weiter beschäftigen werden. Zuletzt haben wir uns hier in der Weltzeitfolge zur Elfenbeinküste damit beschäftigt. Da ging es um das Abreißen von Wohnraum für die Ärmsten. Und diese Folge, die findet ihr bei Interesse dann, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt im Feed. Ja, und an dieser Stelle bleibt mir noch Tschüss zu sagen. Ich bin Katja Wiegalke. Bis bald.